Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst. Auch nett. So, ja, an diesem Ostermontag, Ostersonntag, als auch an dem ersten, wie es auferstanden war, ist einiges durcheinander. Man merkt es an meinem Rechner, man merkt es an den Ankündigungen, man merkt es auch an dem einen oder anderen Kleidungsstil hier in der Gemeinde. Auch da gab es heute Morgen schon eine Überraschung, aber Details verraten wir nicht. Das schweigt des Rom als Höflichkeit. Ist noch gar nicht so lange her. Vorgestern, da war Karfreitag und hat uns Uwe aus dem Johannesevangelium gepredigt, Johannes 19, Verse 15 bis 30. Das war's. Nicht dieses Das war's, wie es zum Beispiel Oliver Kahn aus seinem Abschiedsspiel in der Kabine sitzend in die Kamera schauend sagte, das war's, um anzudeuten, dass seine Karriere als Fußballspieler nun zu Ende ist. Nicht dieses, das war's, sondern das, wie Uwe uns sagte, drei große Buchstaben, drei dicke Ausrufezeichen. Das Spezielle, das Einzigartige, das war die Kreuzung auf Golgatha. Sie ist der Grundstein unserer Erlösung, der Schlüssel, um wieder zu Gott finden zu können. Es heißt im Hebräerbrief im Kapitel 9, Versen 11 und 12, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal, das war's, ein für allemal, in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung gefunden, erworben. Wobei mir erfunden am besten gefällt, weil da hat Jesus ein Patentrezept drauf. Und dieses Patentrecht läuft nie ab. Das kann man nie kopieren. Eine, nicht zwei, nicht drei, eine. Und die ist ewig. Und die führt zur Erlösung. Hast du sie, dann hast du sie. Aber nicht nur das macht die Kreuzigung einzigartig, sondern auch die Begleitumstände seines Todes waren außergewöhnlich. Es herrschte ab Mittag eine dreistündige Finsternis, berichten uns Evangelisten, zum Beispiel Markus im Kapitel 15, Vers 33. Ebenfalls im Kapitel 15, also bei Matthäus, können wir nachlesen, dass der Vorhang im Tempel zerriss, und zwar von oben nach unten. Die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, schreibt Matthäus im Kapitel 27. Und ebenfalls im Kapitel 27 in Matthäus heißt es, dass sich die Grüfte öffneten, als Jesus verschied. Und die dort begrabenen Heiligen gingen nach Jesu Auferweckung in die heilige Stadt, nach Jerusalem, und erschienen dort vielen. Aber nicht nur diese Begleitumstände waren außergewöhnlich, auch dass Jesus schon verstorben war, als man Pilatus bat, den Leib abzunehmen, war außergewöhnlich. Denn Pilatus erkundigte sich bei dem Hauptmann, der dabei stand bei der Kreuzigung und bezeugt hatte, dieser war Gottes Sohn, ob es sich so verhielte. Und als er es bejahte, wurde Jesus vom Kreuz abgenommen, in ein Grab gelegt und selbiges mit einem großen Stein verschlossen. Das heißt im Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 42, und als es schon Abend geworden war. Auch wenn es nur eine Zeitangabe ist, drückt es vielleicht auch die Stimmung, den seelischen Zustand der Jünger aus. Als es schon Abend war, alles wird dunkel und kommt zur Ruhe. Zwei Frauen, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, waren bei der Grablegung dabei und hatten sich gemerkt, wo er hingelegt worden war. Lasst uns nun weiterlesen im Markus Evangelium im Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Hörten wir an Karfreitag, das war's, soll es heute darum gehen, das ist's. Markus 16, ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Markus berichtet uns davon, dass der Herr Jesus dreimal mit seinen Jüngern von seinem Leiden und seiner Auferstehung gesprochen hat. Dreimal kündigt er es ihnen an. In Markus 8, in den Versen 31 bis 33, im Kapitel 9, in den Versen 30 bis 32 und dann nochmal in Markus 10, 32. Ist 34. Jedes Mal spricht er von seinen Leiden und von seiner Auferstehung. Als Petrus seine Treue zum Herrn beschwört, Jesus ihm aber offenbaren muss, dass er ihn verleugnen wird, spricht Jesus auch von seiner Auferstehung. Wir können das nachlesen in Markus 14, 27 bis 31. Eigentlich hätten doch die, die so viel mit Jesus erlebt haben, die mit ihm unterwegs waren, die auch jetzt den schrecklichen Teil seiner Leidensankündigung, die Kreuzigung gesehen haben, doch einfach bis drei zählen müssen, um dann die Auferstehung zu erleben. Aber einfach Jesu Wort vertrauen ist nicht einfach. Schon gar nicht, wenn man durch so ein Tal der Emotionen und Anspannungen geht, wie es die Jünger taten, was sie erlebt haben in der Kreuzigung. Aber Jesu Wort, heute würde man sagen die Bibel, ist das Einzige, was in solchen Situationen feststeht. Unverrücklich. Jesu Wort ist das Einzige, was in solchen Situationen feststeht, dich trägt und dich hält. Manchmal sind wir jedoch so von den Ereignissen gefangen genommen worden, dass wir dem Wort gar nicht mehr vertrauen können oder vielleicht vertrauen wollen, weil alles gegen uns spricht, weil alles um uns herum schwarz zu sein scheint. Wir sehen eine schöne, blühende Wiese, fantastische Farben und denken uns, was ein Durcheinander. Alles ist schwarz. Alles ist manchmal, meint man, gegen einen zu sein. So war es auch bei den Jüngern, die aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen waren. Obwohl sie mit Jesus gelebt haben, obwohl seine Kraft, seine Gottheit erkannten. Auch die drei Frauen, die zum Grab gehen, Maria Magdalena, Maria und Salome. Sie gingen zum Grab, um ihn zu salben. Und sie unterhalten sich darüber, wer den Stein von der Gruft wegwälzen wird. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war, heißt es in Markus 16, Vers 2. Es mag auch hier nur eine Zeitangabe sein, aber, liebe Geschwister, der Herr ist auferstanden. Jawohl. Das ist's. Der Herr ist auferstanden. Gibt es einen schöneren Vergleich zwischen der Auferstehung des Herrn Jesus und dem Ausdruck, als die Sonne aufgegangen war? Licht bricht hinein in diese Finsternis. Aber ihr Problem war, und darüber sprachen sie, wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Heißt es in Vers 3. Vom Gefühl her war alles noch um sie herum schwarz. Sie sind ins Gespräch vertieft, der Kopf gesenkt. Hatte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, die bei der Grablegung dabei waren, mitbekommen, dass das Grab bewacht wurde und versiegelt worden war? Und sie sich deshalb fragten, wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Oder wussten sie es nicht, was danach geschehen war und hatten nur den Stein in Erinnerung und dachten sich, wie kriegen wir den Stein weg? Wir wissen es nicht, ob sie die Situation vor Ort kannten oder ob sie sie nicht kannten. Aber ihre Gedanken kreisten nur um den Stein. Das wissen wir. Aber jetzt kommen sie zum Grab und machen den entscheidenden Schritt. Die entscheidende Bewegung. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Manchmal lösen sich große Probleme sogar von ganz alleine. Manchmal nicht. Aber eines ist gewiss: Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist's. Das lässt uns auch aufblicken, so wie die Frauen es taten. Das Grab ist leer. Und diese Hoffnung, von der auch der Chor im ersten Lied gesungen hat, meine Probleme sind nie größer als mein auferstandener Herr, hat nur derjenige, der an Jesus Christus glaubt, der ihn in sein Leben aufgenommen hat. Deshalb bitte ich auch dich, oder ich rufe dich auf, oder rufe sie auf, wälzen sie den Stein von ihrem Herzen weg, Wälz den Stein von deinem Herzen weg und lass Jesus hinein. Gib ihm dein Leben, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Die drei Frauen gingen dann in die Grabkammer hinein, wahrscheinlich immer noch bereit, Jesus zu salben. Doch dann, als sie der Tatsache der Auferstehung begegneten, wurde ihr Leben umgekrempelt. Matthäus und Markus berichten jeder von einem Engel, der zu den Frauen sprach. Lukas und Johannes von zweien. Vielleicht war der eine Engel, den Matthäus und Markus erwähnen, derjenige, der zu den Frauen sprach. Oder einfach wirkte er präsenter als der andere Engel. Wir wissen es nicht. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass Lukas und Johannes von zweien berichten. Denn nach 5. Mose 19 sind mindestens zwei Zeugen notwendig, um eine Sache vor Gericht gültig zu machen. So achtete Gott nicht nur darauf, dass zwei Zeugen im Grab waren, er achtete auch darauf, dass drei Frauen die Auferstehung als erste erlebten, nicht eine einzige. Drei Frauen begegnen dem Engel, den Engeln, und zwei waren im Grab. 5. Mose 19, Vers 15 heißt es, mindestens zwei Zeugen sind notwendig, zwei oder drei. Aber der Engel, der spricht, oder die Engel, die im Grab waren, hatten für die Frauen als auch für uns drei Botschaften. Die erste Botschaft heißt, entsetzt euch nicht. Die zweite ist, er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Drittens, geht hin. Schauen wir uns die erste Botschaft an. Entsetzt euch nicht. Gottes Boten sind Boten der Freude. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. In unserem zweiten Lied, oder in dem zweiten Lied, was der Chor gesungen hat, kam es auch deutlich zum Ausdruck. Jesus lebt. Das ist's. Das ist unsere Botschaft. Jesus lebt. Am Kreuz hat Jesus unsere Sünden getragen. Dort wurden deine und meine Sünden gerichtet, von Gott verurteilt. Und weil er, der unsere Sünden trug, sündlos war, konnte ihn der Tod nicht halten. Konnte Gott ihn im Tod nicht lassen. Deswegen ist er auferweckt worden. Deswegen können wir sagen, Jesus lebt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 29. Die Sünden sind hinweggetan, sind hinweggenommen worden. Das müssen wir im Glauben annehmen, dass er deine und meine Sünden hinweggenommen hat. Du bist frei, wenn du das akzeptierst. Die Frauen suchten Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Suchst du ihn auch? Hast du Interesse an ihm? So findest du ihn. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes 1, die Verse 11 bis 13. Wenn du ihn aufnimmst in dein Leben, an seinen Namen glaubst, sagt er dir zu, sind deine Sünden hinweggetan. Wenn wir uns dann von ihm leiten lassen, dann haben wir Jesus gefunden, dann haben wir die Osterfreude permanent in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes in seinem ersten Brief, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Glaubst du das? Die zweite Botschaft des Engels. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Wo finde ich ihn? Du findest ihn in den Schriften und im Leben. Ich habe schon einige Bibelstellen genannt, die bezeugen, dass unsere Sünden hinweggetan wurden. Denn ich habe euch vor allem überliefert, schreibt Paulus den Korinthern, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass der Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allem, zuletzt aber von allem, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 8. Du findest Jesus in den Schriften, sie zeugen von ihm. Psalm 16, Vers 10 zum Beispiel. Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du findest auch Jesus in deinem Leben, wenn du mit ihm lebst. Er wird sich bezeugen. Gott ruft dich. Lazarus, komm heraus, rief er ihm zu. Er rief Lazarus aus dem Tod. Er ruft auch dich. Komm heraus. Das ist's. Er ruft dich von deinem toten Leben in ein lebendiges Leben mit ihm. Jesus sprach zu ihr, das ist Martha, die Schwester von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Fragte er Martha. Und diese Frage stellt er jedem von uns hier in dem Raum, jeden Tag. Michael, glaubst du das? Lebst du das? Die dritte Botschaft. Geht hin und ihr werdet ihn sehen. Nur bei Markus wird Petrus besonders erwähnt, dass man ihm die Botschaft bringen soll, dass Jesus auferstanden ist. Ich hatte schon anfangs Markus 14, die Verse 27 bis 31 erwähnt, wo Jesus Petrus prophezeit, dass er ihn verraten wird. Und in den Versen 66 bis 72 können wir nachlesen, dass es zur traurigen Gewissheit geworden ist. Aber dabei beließ es Jesus nicht. Die Frauen bekommen den Auftrag, es besonders Petrus zu sagen, dass der Herr auferstanden ist. Auch in der vorhin zitierten Stelle aus 1. Korinther 15 heißt es im Vers 5, und dass er Kephas erschienen ist. Eine andere Übersetzung für Petrus, dann den Zwölfen. Das ist Ostern. Vergebung der Sünden und Auferstehung, Anführungszeichen, des Petrus. Das ist Ostern. Vergebung deiner Sünden und Auferstehung. Jetzt können wir unseren Namen dort einsetzen. Wenn wir an seinen Namen glauben. Was nehmen wir daraus mit? Gott lässt weder Petrus noch uns in unserem Versagen, unserer Traurigkeit hängen und sitzen. Er will, dass wir in dem neuen Leben, das er uns geschenkt hat, leben. Wir können es kurz zusammenfassen. Du sollst leben. Das ist's. Gott hat das Kreuz aufgerichtet, um dort alle unsere Sünden zu richten. Gott hat Jesus aus dem Grab auferweckt, damit auch wir aus unserem Tod, dem Getrenntsein von Gott, auferweckt werden können, wenn wir glauben, dass er für meine Sünden gestorben ist. Nur dann habe ich wirklichen Frieden mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. In dieser dritten Botschaft der Engel, geht hin, ist nur noch eine kleine Kostbarkeit, eine Perle vorhanden, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Die Jünger, die vor der Kreuzigung mit Jesus unterwegs waren, die sind es auch nach seiner Auferstehung. Sie sind mit ihm unterwegs. Dieses Unterwegssein mit Jesus endet für sie nicht mit seinem Tod. Er geht euch weiter voran. Er geht ihnen voran. Wie er euch gesagt hat, fügte der Engel hinzu. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Markus 14, Vers 28. Er hat es ihnen gesagt: Ich gehe euch voran nach Galiläa. Und darauf dürfen auch wir vertrauen, dass er uns vorangeht, dass er immer bei uns ist. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, Vers 20. Zusammengefasst: Erstens, für uns ist wie beim Auferstehungsmorgen die Sonne aufgegangen, als Jesus auferstanden ist. Es heißt in Klagelieder 3, Verse 19 bis 24: An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Für uns ist wie beim Auferstehungsmorgen die Sonne aufgegangen. Wir dürfen wie die Frauen aufblicken. Das heißt im Psalm 34, Vers 7, Verse 5 bis 7: Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Hier ist ein Elender, der rief. Und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, in Klammern die Frau, der oder die sich bei ihm birgt. Was nehmen wir mit von der dritten Botschaft? Es kann doch nicht jeder nach Galiläa gehen. Er geht voran, wie er gesagt hat. Er geht auch uns voran. Das heißt in Johannes 10, ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Der gute Hirte geht dir und mir voran und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Geschwister, der Herr ist auferstanden. Genau, das ist's. Amen.